Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, grüß euch alle. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid.
Hallihallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Und in unserem Podcast ist natürlich auch immer Platz für euch und eure Hörermails.
Und vielleicht an dieser Stelle noch ein Wort generell zu den Nachrichten, die wir bekommen. Es werden immer mehr und unsere Dankbarkeit lässt
zu wünschen übrig.
Nein, die lässt nicht nach, wollte ich sagen, nicht zu wünschen übrig. Aber ich will an dieser Stelle einmal sagen, vielen Dank, schreibt uns gerne weiter. Wir nehmen alles zur Kenntnis, wir lesen jede Mail selbst, also nicht nur das Team, sondern Tanina und ich lesen auch jede Mail selbst. Aber wir können leider nicht jede rechtliche Frage beantworten. Also in letzter Zeit häuft sich das dermaßen, das erfordert dann auch längere Recherchen, was die Beantwortung anbelangt. Und das können wir einfach, insbesondere ich in dem Moment, nicht leisten, da alles rechtlich zu beantworten. Was ich so aus dem Ärmel schütteln kann,
stellt sich aber auch an, Peter.
Nein, da waren jetzt Fragen landesrechtlicher Natur. Das kann ich leider nicht bewerkstelligen. Und manchmal vermitteln wir ja auch an, selbst an unsere Kanzlei, wir übernehmen den einen oder anderen Fall oder an Kollegen, die ausgewählt sind, von denen ich weiß, dass die auch auf Patientenseite tätig sind. Also gerne immer weiter schreiben.
Also, Hörermail war mein Stichwort. Und die Anna schreibt.
Die Anna schreibt uns, liebes Tatort-Krankenhaus-Team, ich höre jede Woche euren Podcast. Ich bin selber Orthopädin und geschockt von eurer neuen Folge.
Oh.
Dass man einen Patienten ins Krankenhaus einweist und er dann direkt ein neues Hüftgelenk erhält, klingt für mich nicht nach einem Krankenhaus, was als Prothesenzentrum zertifiziert ist. Das ist eine planbare Operation und niemals sollte es eine Notfalloperation darstellen. Nach den neuen Krankenhausleitlinien dürfen seit diesem Jahr viele Krankenhäuser keine Erstimplantation mehr bei Arthrose durchführen. Noch eingeschränkter verhält es sich mit den Wechseloperationen. Ich empfehle jedem Patienten, sich im Voraus online über solche Zentren zu informieren. Vor allem, wenn die Beschwerden, wie bei dem genannten Patient, bereits länger bestehen. Natürlich gibt es auch in Zentren Komplikationen, aber diese sind deutlich reduzierter. Liebe Grüße, Anna.
Was können wir denn Anna jetzt mit auf den Weg geben?
Sie hat natürlich vollkommen recht, dass diese Art von Operation eigentlich immer, ich sehe gar keinen Ausnahmefall oder fast keinen Ausnahmefall, eine planbare Operation ist mit entsprechendem Vorlauf. Hat sie vollkommen recht. Und ja, es hat sich das eine oder andere im Rahmen der Krankenhausreform geändert. Es darf ja jetzt nicht jedes Krankenhaus noch das machen, was es vorher in den Jahren gemacht hat. Und bei allen möglichen Nachteilen, die es durch diese Krankenhausreform gibt, könnte das vielleicht auch ein Vorteil sein, dass es komprimierter ist, dass nur noch bestimmte Häuser entsprechende oder bestimmte Operationen durchführen können. Das kann auch dazu beitragen, dass es weniger Fehler oder auch Komplikationen im Rahmen dieser Operationen geben wird. Lasst uns gerne eure Meinung zur Krankenhausreform einmal schriftlich zukommen. Gerade von Medizinern bin ich gespannt, wie die das bewerten oder vom medizinischen Personal. Könnte auch mal ein Thema einer unserer Sonderfolgen sein.
Nehmen wir in Angriff. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die heutige Folge. Und da haben wir euch einen Leistenbruch mitgebracht. Und weil ihr natürlich eine sehr aufmerksame Hörerschaft seid, werdet ihr jetzt denken, so ein Fall, den hatten wir aber doch schon mal. Und das ist auch korrekt.
Ja, das ist korrekt. Es wird sich sicherlich auch in der Zukunft der ein oder andere Fall, was die Grunderkrankung, die Grundverletzung anbelangt, wiederholen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, und das sage ich auch vielen Mandanten, die dann kommen mit Zeitungsausschnitten oder mit einem Mitschnitt aus einer Radiosendung oder aus einer Fernsehsendung, sagen,
oder aus einem Podcast.
Oder aus einem Podcast. Der Fall ist genauso wie meiner. Und da gab es die Summe XY und die muss bei mir mindestens genauso hoch sein und der ist genauso geschädigt und die hat genau die gleichen Beschwerden wie ich. Nein, jeder Fall ist individuell zu betrachten, jeder entscheidet sich zumindest in Nuancen. Also es ist eigentlich nie so, dass man auf einen Fall zurückgreifen kann, der irgendwo publiziert worden ist. Es gibt immer kleine Unterschiede und darum kann man das nie gleichsetzen. Gerade was den Zuspruch der Schadensersatzansprüche anbelangt. Also wenn jetzt das Landgericht in wo auch immer für die und die Verletzung 10.000 Euro zugesprochen hat, dann heißt das nicht, dass das Landgericht im Norden der Republik, wenn wir vorher im Süden waren, das auch zuspricht. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und es ist immer auf den Einzelfall abzustellen. Und es gibt, wie gesagt, immer Unterschiede in jeder einzelnen Fallkonstellation. Und so ist es auch heute bei dem Fall von Claudio. Der hat zwar einen Leistenbruch zu beklagen, aber der unterscheidet sich doch von dem Fall, den wir vor einigen Wochen euch vorgestellt haben.
Genau, und wir präsentieren ihn auch ein bisschen anders als sonst. Und darauf bin ich nämlich direkt bei der Durchsicht der Fallakte gekommen. Das ist mir sofort ins Auge gestochen. Da haben wir zum einen die Aussagen der Gegenseite und auf der anderen Seite die Ausführungen von Claudio. Und die stellen wir heute eins zu eins gegenüber. Also ihr hört den Fall sozusagen aus zwei Perspektiven und die unterscheiden sich doch sehr in ihren Schilderungen. Und danach wird uns Peter hoffentlich verraten, wer da recht bekommen hat. Also kommen wir zum, wie ihr Juristen sagt, Sachverhalt.
Ja, dem ist nicht ganz so. Wir sagen
da steht da immer in den Akten Sachverhalt und dann wird's interessant, dann gucke ich mir den Fall an.
Ja, aber wenn wir jetzt ein gerichtliches Urteil mal als Beispiel nehmen, da nennt sich die Sachverhaltsdarstellung des Gerichts Tatbestand. Das wird so überschrieben mit Tatbestand. Das ist dann so die Darstellung auch des Vorbringens der Parteien.
Gut, wir bleiben jetzt mal beim Sachverhalt. Ich dachte, ich hole mir von dir heute ein Fleißkärtchen ab. Aber nein, da muss ich wohl weiter für arbeiten. Ganz schnell weiter im Fall, bevor es hier noch ganz peinlich wird. Wir schildern euch den Fall. Claudio ist 34 Jahre alt, hat sich gerade so eine kleine Erkältung zugezogen. Und nach einem richtig heftigen Hustenanfall spürt er einen stechenden Schmerz in der linken Leistengegend. Das ist kein typisches Symptom einer Grippe oder Erkältung, sondern kann auf einen Leistenbruch hindeuten. Von alleine kommt er aber gar nicht auf die Idee, aber seine Frau Vera, die ist Arzthelferin und hat gleich den Verdacht, das könnte ein Leistenbruch sein. Claudio macht sich dann auf den Weg zu seiner Hausärztin, die bestätigt den Verdacht und er fühlt eine einseitige Hernie links. So, Hernie ist ja der Fachbegriff und Peter im Prinzip auch der Oberbegriff, denn es gibt ganz verschiedene Hernien.
Wir hatten das Thema Leistenbruch ja schon mal, darum relativ zügig. Also es gibt verschiedene Arten von Hernien. Die häufigsten sind der Leistenbruch, also die Leistenhernie. Und die Leistenbrüche entstehen an einer Schwachstelle oberhalb des Leistenbandes. Sie sind die häufigsten Hernien und betreffen meist Männer. Und es ist wirklich so, dass sehr viele einen Leistenbruch haben und diesen gar nicht bemerken. Und oftmals durch so einen Zufallsbefund erst der Leistenbruch festgestellt wird. Neben der Leistenhernie gibt es auch die Schenkelhernie. Diese Schenkelbrüche haben meistens Frauen und die treten im Gegensatz zum Leistenbruch am Oberschenkel unterhalb des Leistenbandes auf. Dann gibt es noch die Narbenhernie und die Narbelhernie. Das sind Bauchnabelbrüche und die entstehen zumeist an einer Schwachstelle der Bauchwand im Nabelbereich. Und da sind, das werden viele wissen, häufig betroffen Säuglinge und adipöse, also übergewichtige Erwachsene oder besser gesagt fettleibige Erwachsene. Weil Adipositas ist ja nicht nur das Übergewicht, sondern eher die Fettleibigkeit. Und dann gibt es schließlich noch den sogenannten Oberbauchbruch. Und diese Brüche bilden sich durch eine Lücke in der Bauchwand zwischen Brustbein und Bauchnabel.
Einen habe ich noch, nämlich Zwerchfellbrüche. Das ist eine Sonderform der Hernien. Die treten auf, wenn sich eine der Lücken im Zwerchfell weitet. Dann können sich nämlich Teile des Magens und das Bauchfell vom Bauchraum in den Brustraum wölben. Und ich habe so einen Fall in der Verwandtschaft. Der ist wirklich ständig übel. Die kann gar nicht mehr gut irgendwas essen. Die sollte sich da dringendst, wie ich finde, mal behandeln lassen. Und so ein Bruch ist von außen auch nicht sichtbar, sonst wäre ich Fellbruch. Und wird auch als innere Hernie bezeichnet. So, jetzt haben wir alle aufgezählt. Ihr seid im Bilde. Bei Claudio sieht die Sache folgendermaßen aus. Und seine Hausärztin empfiehlt ihm eine Tagesklinik, in der sein Leistenbruch behandelt werden soll. Ein erster Untersuchungstermin ist schnell gemacht. Als sich Claudio zur Untersuchung vorstellt, erklärt ihm der behandelnde Arzt, dass er eine einen beidseitigen Leistenbruch habe und dass auch beide Seiten operiert werden soll. Bis hierhin decken sich noch die Aussagen von Claudio und die des Arztes. Ab diesem Zeitpunkt tun sich aber deutliche Unterschiede auf. So, wir bleiben jetzt zuerst mal bei Claudio. Er beschreibt diesen ersten Untersuchungstermin in der Tagesklinik als ausgesprochen kurz, also schnelle Untersuchung. Der Arzt habe nur von einer Operation gesprochen und das Aufklärungsgespräch war auch mit wenigen Sätzen abgehakt. Einige Zeit später ist dann der Operationstermin. Nach dem Eingriff in der Tagesklinik klagt Claudio über starke Schmerzen im Rücken und an der operierten Stelle. Außerdem muss er sich mehrmals übergeben. Die Antwort des Arztes auf diesen Zustand fällt auch jetzt wieder kurz und knapp aus. Bei der OP sei alles gut gelaufen, auch wenn sich die linke Seite als schwierigeres Operationsgebiet dargestellt hätte. Und Claudio bekommt Schmerzmittel. Seine Frau Vera bekommt von all dem nichts mit. Sie sitzt in dem Moment unruhig im Wartebereich und fragt die Schwester mehrfach nach ihrem Mann, weil es eben so lange dauert. Die teilt ihr mit, ihr Mann schlafe noch, beziehungsweise sei noch nicht auf die Beine gekommen. Der Narkosearzt erklärt Vera später, dass Claudio die Narkose nicht gut vertragen habe. Er sei blass und er solle über Nacht bleiben. Bei diesem Gespräch betont er mehrfach, dass es bei dem Eingriff an sich keinen Fehler gegeben habe und dass sowas hin und wieder passieren würde. Einige Stunden später wird Claudio von einem anderen Arzt mit einem mobilen Ultraschallgerät untersucht. Bei dieser Untersuchung stellt er dann einen Bluterguss fest. So, jetzt erscheint der Arzt, der Claudio operiert hat, auf der Bildfläche und erklärt, der Bluterguss, den man im Bauchraum jetzt festgestellt habe, sei 4x8 cm groß. Das sei aber nichts Schlimmes. Trotzdem wird Claudio jetzt ins Krankenhaus gebracht, also von der Tagesklinik ins Krankenhaus, damit man dort ein MRT durchführt. Seine Frau Vera wird weiter beruhigt mit den Worten, man mache das MRT jetzt nur zur Kontrolle, weil man im Ultraschall nicht erkennen könne, wie tief der Bluterguss ist. Am Abend erreicht Claudio die Klinik in keinem guten Zustand. In der Behandlungsdokumentation ist festgehalten, dass ein blasser Tachykarder-Patient eingeliefert wird. Also er hat Herzrasen und erhöhten Puls. Claudio wird sofort untersucht und man stellt eine riesige Raumforderung bei ihm im Bauchraum fest. Leitet dann sofort eine Notoperation ein. Im Schockraum muss sich Claudio wieder mehrfach übergeben. Und das, was da aus ihm herausbricht, beschreibt er als teilweise schwarz wie Kaffeesatz. Und er hat jetzt Todesangst. Die operierenden Ärzte sprechen mit Vera und versprechen ihr, dass sie ihr Bestes geben werden, aber nicht versprechen können, dass Claudio diesen Eingriff überlebt. In seinem Bauchraum sei jetzt so viel Blut, dass es schwierig werde, die Quelle der Blutung zu finden. Mit diesen schlechten Aussichten für ihren Mann bleibt Vera im Wartebereich zurück. Claudios Leben hängt jetzt am seidenen Faden. Der Chirurg entfernt die beiden Netze, mit denen der Leistenbruch vorher behandelt wurde. Die weiteren Details dieser Operation ersparen wir euch an dieser Stelle, denn es fließt wirklich sehr viel Blut, also so viel, dass Claudio eine Massentransfusion bekommt. Und die Suche nach der Blutungsquelle gestaltet sich so schwierig, dass noch ein weiterer erfahrener Operateur hinzugezogen wird. Gemeinsam bekommen sie die Sache dann in den Griff. Claudio bleibt über Nacht im künstlichen Koma und wird beatmet. Am nächsten Morgen kann er extubiert werden und ist jetzt auch wieder ansprechbar. 2 Wochen lang wird Claudio noch intensivmedizinisch betreut. Schrittweise in mehreren Operationen kann der Abdominalzugang, also die OP-Wunde, verschlossen werden. Auch die Herniennetze werden wieder neu eingesetzt und in dieser Zeit der Genesung erfolgen noch diverse Maßnahmen. Ein Katheter wird gelegt, eine Magensonde, eine Blutpumpe. Claudio bekommt starke Schmerzmittel. In der Folge durch die Schmerzmittel verschlechtern sich seine Leberwerte und es kommt auch noch zu einer Gelbsucht. Also der arme Mann macht wirklich ganz viel durch nach einem Routineeingriff, also der Behandlung eines Leistenbruchs. 3 Wochen nach dem lebensrettenden Eingriff wird Claudio nach Hause entlassen. Aber die Nachwirkungen dieses Traumas sind groß bei ihm und auch bei seiner Frau. Sie hat Panikattacken, vertraut auch Ärzten nicht mehr. Ihm geht's auch schlecht. Vom Seelischen abgesehen kann Claudio auch lange nicht richtig gehen, wegen der anhaltenden Schmerzen. So, und jetzt haben wir noch die Stellungnahme der Gegenseite, Peter, also die des Versicherers.
Genau, und da liest sich der Fall ganz anders als gerade von dir geschildert, wie es Claudio in Erinnerung hat und seine Frau Vera. Ich fasse mal die wichtigsten Punkte zusammen. Die Kernaussage finden wir direkt im ersten Satz. Ein haftungsbegründendes Fehlverhalten des Arztes ist nicht feststellbar, so der Versicherer. Das Aufklärungsgespräch in der Tagesklinik sei umfangreich gewesen und Claudio über alle möglichen Komplikationen aufgeklärt worden, auch über das Risiko einer Blutung. Der Arzt habe die beidseitige Leistenbruch-OP vorgeschlagen, weil Claudio ein junger, schlanker Mann sei. Der Patient, also Claudio, habe nach dem Eingriff über Schmerzen geklagt. Ja, das ist richtig, aber einen Bluterguss habe man nicht feststellen können. Es habe gar keinen Hinweis auf eine Blutung gegeben, auch nicht nach einer Ultraschalluntersuchung. Zur Kontrolle per MRT habe man Claudio dann ins Krankenhaus verbracht. Weiter heißt es, falls es bei der Operation in der Tagesklinik zu einer Verletzung und damit zu einer Blutung gekommen sei, so sei das keine fehlerhafte Behandlung, sondern eine behandlungsimmanente Komplikation. Und über dieses Risiko sei Claudio ja schließlich aufgeklärt worden. Das Schlussstatement des Versicherers in einem Satz zusammengefasst, es handelt sich um einen bedauerlichen, jedoch schicksalhaften Verlauf.
Und damit sind wir uns, denke ich, einig, dass man sich hier definitiv nicht einig ist.
Ja, wenn man so eine Korrespondenz im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung hat, dann weiß man, dass es zu einer solchen kommen wird, zwangsläufig. Und so war es hier auch. Es musste geklagt werden. Und im Rahmen des Prozesses wurde, wie sehr häufig, ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben und eingeholt.
Genau, das ist jetzt die dritte Sicht der Dinge auf die vorigen beiden.
Genau, also der Sachverständige konnte nicht feststellen, dass es bei der Operation zu einer fehlerhaften Verletzung gekommen ist, die dann zur Blutung geführt hat. Oder dass der Bluterguss entstanden ist durch ein unsachgemäßes Vorgehen. Das konnte im Einzelnen nicht nachgewiesen werden. Diese Frage blieb offen. Was er aber allerdings festgestellt hat, ist, dass diese massiven inneren Blutungen. Wir sprechen hier von mehr als 3 Litern, die Claudio verloren hat, also sehr, sehr viel. Das hätte bereits intraoperativ festgestellt werden müssen, so der Sachverständige. Er versteift sich auch dahingehend zu sagen, das ist ein grober Fehler, das darf schlechterdings einem Arzt nicht unterlaufen. Und er sagt auch, die Ultraschalluntersuchung, die ja gemacht worden ist und wo die Versicherung auch angibt, ja, das ist doch durchgeführt worden, da ist nichts festgestellt worden. Die hätte viel früher gemacht werden müssen und dann wäre sehr wohl festgestellt worden, dass es eine Blutung gegeben hat. Also auch das ist als schwerwiegender Fehler anzusehen. Soweit der Sachverständige, der im Vorfeld sein Gutachten schriftlich erstellt hat und dann wurde seitens des Gerichts ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt. Zu der ist es aber gar nicht gekommen. Warum nicht? Das gibt es hin und wieder, dass man im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung in Verhandlungen, in Vergleichsverhandlungen eintritt. Und so war es hier auch. Die Gegenseite hat, als das Gutachten vorgelegen hat, erkannt, dass es wahrscheinlich zu einer Verurteilung kommen wird. Und darum haben die zum Hörer gegriffen und mit uns Kontakt aufgenommen. Er fragt, ob nicht eine Bereitschaft für einen Vergleichsschluss bestünde. Das lehnen wir in aller Regel nicht ab. Wir hören uns immer an, was die Gegenseite zu sagen hat, weil oftmals kann man daraus auch Nektar für den weiteren Prozess ziehen. Und oftmals ist ja auch der Vergleichsschluss die beste Alternative in der jeweiligen Situation. Und wir haben hin und her verhandelt, da hat die Gegenseite natürlich wieder Einschränkungen gemacht. Ja, es war ja nicht festgestellt, dass die Blutung durch einen Fehler bedingt ist. Und sie hat selber auch entsprechende Konsequenzen gehabt. Es ging ja nur um die Maßnahmen nach der Blutung. Die waren ja nicht richtig. Also sind viele der gesundheitlichen Beschwerden schicksalhaft eingetreten und nicht beruhend auf einem Fehler. Das ist immer wieder so die häufige Diskussion. Wo grenzt man das ab? Was ist auf die Grundverletzung, die Grunderkrankung zurückzuführen? Oder was ist auf eine schicksalhaft eingetretene Komplikation zurückzuführen? Und was auf den Fehler? Das ist immer sehr, sehr schwierig abzugrenzen. Das können oftmals auch die Mediziner nicht. Die können nicht sagen, 60% der Beschwerden ist darauf zurückzuführen und 40% darauf. Das bleibt oftmals, in fast allen Fällen ungewiss. Darum muss man da so ein Stück weit mit dem dicken Daumen arbeiten. Und hier war es so, dass wir hin und her geschrieben haben mit der Gegenseite im Vorfeld der mündlichen Verhandlung und haben uns letztendlich dann auf einen Betrag von 37.000 Euro verständigt und haben dann, das ist so das juristische Vorgehen, dem Gericht mitgeteilt. Wir haben uns vergleichsweise verständigt. Du Gericht, erlass doch bitte einen Vergleich nach einer Vorschrift aus der Zivilprozessordnung dann das Übereinstimmen, die Parteien vorgeschlagen haben, das Verfahren so und so zu beenden. Das macht das Gericht dann auch. Und es ist ja dankbar, dass es kein Urteil fällen muss, sondern nur ein Vergleich. Das ist deutlich weniger Schreib- und Denkarbeit. Und dann ist dieser Vergleich entsprechend niedergeschrieben worden und dieser Betrag im Endeffekt auch gezahlt worden. Und glücklicherweise ging es ja Claudio dann einige Zeit später auch wieder relativ gut, abgesehen von den seelischen Beschwerden, die ihn noch da weiter betroffen und getroffen haben.
Da haben wir auch noch gar nicht alles geschildert. Also erstmal hat er wirklich drei große, dicke, fette Narben zurückbehalten. Das auf jeden Fall.
Wird ihn und also daran erinnern.
Ja. Du hast ja auch schon öfter gesagt, also das ist ja das, was im nach so einem Fall noch passiert, wie es diesen Menschen geht. Das weißt du ja dann ganz oft auch nicht mehr. Dann ist der Fall ja meistens auch für dich abgeschlossen. Aber hier wissen wir zum Beispiel auch noch, dass bei Claudio und Vera ein Kinderwunsch vorhanden war. Und das mussten die natürlich auch erstmal alles wieder hinten anstellen. Dadurch, dass er diese Massenbluttransfusion bekommen hat, musste er natürlich auch noch auf Krankheiten getestet werden, auf HIV, auf Hepatitis. Derzeit kann man natürlich auch nicht in die Kinderplanung gehen. Also das hängt ja alles noch mit dran.
Ja, da können wir jetzt nicht immer im Detail darauf eingehen, aber
immer so als Beispiel
am Rande dran. Werden wir es doch immer mal wieder sagen.
Ich habe noch eine Frage. Kannst du sagen, ob die Schadenshöhe größer ausgefallen wäre, wenn? Also man hat sich ja jetzt darauf konzentriert, was nach dieser Behandlung, wo man nicht klären konnte, ob da wirklich ein Fehler passiert ist, aber in dem, was nach der Operation kam. Da konnte man ja, da hat der Sachverständige gesagt, da ist ja einiges falsch gelaufen, hätte man eher machen müssen, Untersuchungen und so weiter. Wenn sich jetzt aber ganz klar rausgestellt hätte, da ist bei der Operation irgendwie da ein Blutgefäß verletzt worden. Man hätte das nachweisen können. Wäre der Fall dann ganz anders gelaufen? Also wäre das auch ein Vergleich vielleicht gewesen, aber mit einer deutlich höheren Summe?
Ja, also wenn auch die Operation selbst nicht sachgerecht durchgeführt worden wäre und es deswegen zu dieser Blutung, die ja selbst auch für sich genommen gesundheitliche Folgen nach sich gezogen hat oder hätte, dann wäre der Vergleichsbetrag sicherlich deutlich höher ausgefallen. Das muss man quasi aber in Abzug bringen. Wenn jetzt insgesamt vielleicht 100.000 Euro den Beschwerden angemessen wäre als Schadensersatz, muss man hier 60% abziehen, weil 60% sind zurückzuführen auf eine Blutung, die niemand verantwortlich zu vertreten hat. Und so setzt sich das dann ungefähr dann zusammen als verbleibender Schadensersatzanspruch.
Ansonsten würde man da deutlich mehr.
Ja, ansonsten würde man deutlich mehr erhalten. Und diese Konstellation haben wir ja immer oder sehr häufig zumindest, dass wir eine Grunderkrankung haben oder eine Grundverletzung. Jemand bricht sich beispielsweise, fällt vom Fahrrad und bricht sich den Arm. Dann hat diese Verletzung als solche ja auch schon entsprechende gesundheitliche Folgen. Jetzt wird die Operation nicht sachgerecht durchgeführt und jetzt kommen zu den üblichen Folgen noch welche obendrauf. Dann hat der Schadensersatzanspruch nur das zu umfassen, was obendrauf kommt, auch in der Bewertung. Der Armbruch als solcher mit den Folgen, der muss ausgeblendet werden, weil da hat ja keiner die Verantwortung für. Vielleicht der Patient oder die Patientin selber, weil vielleicht unsachgemäß gefahren ist oder was auch immer, unachtsam gefahren ist. Also das muss dann entsprechend in Abzug gebracht werden.
Habt ihr eine Meinung zu diesem Fall? Möchtet ihr da irgendwas loswerden? Dann gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse.
Ja, info@tatort-krankenhaus.de. Ihr könnt uns aber auch gerne bei Instagram schreiben. Da heißt unsere Seite Tatort Krankenhaus. Wir lesen auch da eure Nachrichten und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da vielleicht ein Abo dalasst, damit wir auch dort weiter wachsen und das wäre wunderbar.
Und wir melden uns nächste Woche wieder mit einem neuen Fall Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Viel Spaß mit unserer Folge, jetzt eine Woche exklusiv auf RTL Plus, kostenfrei und dann erscheinen wir auf allen Plattformen. Bis nächste Woche.
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.